Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Serafin von Rohn.
Ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Folge 10 von Redispatch. Und weiterhin dominieren die Nachrichten im Kontext des Angriffskriegs auf die Ukraine. Und deswegen denke ich, starten wir in guter Tradition mit dem Themenblock und in guter Tradition vielleicht kurzes Update zu den Preisen. Insgesamt seit Anfang des Jahres und seit der Invasion haben wir inzwischen das ja auf der Homepage dargestellt. In den Shownotes nochmal der Link. Im Großen und Ganzen muss man sagen, in den letzten zwei Wochen die Preise auf den Terminmärkten und der CO2-Preis und die Ölpreise relativ stabil, keine großen Verwerfungen. Bis auf gestern, da gab es dann doch einen kleinen Drop bei den CO2-Preisen. Der gab es relativ stark zurück, wurde gar nicht so viel diskutiert in den Medien. Eigentlich gibt es eine naheliegende Vermutung, aber da würden wir später nochmal zukommen. Da geht es um das Repower-Paket der EU.
Okay.
Und genau, was ist direkt passiert in der Ukraine, um die Ukraine herum? Denke, was kurz zur Aufregung geführt hat, war eine Meldung Anfang letzter Woche, dass tatsächlich die Kontrolle über eine Grenzübergangsstation verloren wurde. Das heißt, hier eine Verdichterstation nicht mehr von der Ukraine betrieben werden kann und deswegen faktisch einfach weniger Erdgas durch die Ukraine nach Europa kommen kann. Also das macht ungefähr so ein Drittel dessen aus, was eigentlich über die Ukraine kommt. Das bedeutet dann wiederum, das sind ungefähr 15% der russischen Gasimporte insgesamt. Nord Stream 1 ist natürlich weiter in Betrieb und es gibt ja auch noch andere Wege, sodass im Großen und Ganzen noch ein Großteil aus Russland ankommt. Also weiterhin stabil, teilweise wurde es dann auch von Norwegen und Niederlanden kompensiert. Hat mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, hier wären wir schon sozusagen im Anschlag. Wir hätten schon alle Kapazitäten genutzt, Norwegen wäre schon eingesprungen. Aber scheinbar ein bisschen Flexibilität war noch da. Also zusammengefasst, es gibt hier ein Problem über den Transit der Ukraine mit verminderten Flüssen, aber hat jetzt zu keinen größeren Verwerfungen geführt.
Und es hat jetzt auch nicht die Bundesnetzagentur veranlasst, auf die Alarmstufe zu gehen. Genauso wenig wie die Nachricht, dass Putin ein Dekret unterschrieben hat, indem er 31 Energiefirmen sanktionieren möchte. Das heißt, mit diesen Unternehmen, die auf dieser Liste stehen, dürfen keine Geschäfte mehr gemacht werden aus russischer Perspektive. Es dürfen auch keine Schiffe mehr, die mit diesen Unternehmen in Verbindung stehen, in russische Häfen einfahren. Es sind auch Teile der Gazprom Germania Betroffene.
Also Gazprom Germania nicht direkt, sondern nur Tochtergesellschaften.
Richtig, nur Tochtergesellschaften, darunter die Vertriebsgesellschaft Wingas und auch die Speichergesellschaft oder der Speicherbetreiber Astora, der den größten Speicher in Deutschland betreibt und der aktuell auch fast leer ist. Nichtsdestotrotz, insgesamt sind die Speicherstände momentan auf 42%, aber dieser eine Speicher ist, glaube ich, bei ca. 1%. Davon sind ca. 10 Millionen Kubikmeter betroffen von diesen Sanktionen.
Genau, um das nochmal einzusortieren, 10 Millionen Kubikmeter, ist das jetzt viel oder wenig? Gerade hatten wir ja die verminderten Flüsse aufgrund der einen Transitleitung durch die Ukraine. Da geht es ungefähr um 33 Millionen Kubikmeter, also hier ungefähr nochmal ein Drittel von dem, was wir eben gerade thematisiert haben, was dann im Umkehrschluss heißt, um die 5% müssten das eigentlich ausmachen, was die russischen Importe betrifft.
Richtig, und bei der Gasstation in der Ukraine, da fließt jetzt aber konkret wirklich real kein Gas mehr und hier sind es eben verträgliche Mengen, die können jetzt aber auch nochmal neu ausgehandelt werden von den jeweiligen Unternehmen.
Genau, in dem Kontext noch entsprechende Gaslieferungen nach Europa, wir hatten es ja mehrfach thematisiert, die Forderung, die Gaslieferung nur noch in Rubel bezahlen zu dürfen. Und da hatten wir, ich glaube, letzte Folge sogar das Thema, dass einige Unternehmen hier überlegen, durch, ja, man muss fast sagen, gewisse Tricks, sozusagen dieses Rubel-Gebot im Prinzip nachzukommen, hier den Sanktionen letztendlich der EU auch zu widersprechen und Genau, jetzt gab es die Meldung von Eni, dem italienischen Energieunternehmen, was hier tatsächlich darauf eingeht, und zwar, man muss sagen, mit dem Trick bei der Gazprombank ein Konto in Euro zu eröffnen und eins in Rubel. Und sie kommen der Zahlungsverpflichtung in Euro nach. Und die russische Bank rechnet dann selber um in Rubel und geht dann mit diesem Betrag dann sozusagen nach Russland. Also da wird es bestimmt noch spannend, wie die EU darauf reagiert, dass ja dann faktisch doch indirekt in Rubel bezahlt wird.
Vorgestern hat auch die Netzagentur ein Hintergrundpapier veröffentlicht, um mehr Transparenz in die Abschaltreihenfolge zu bringen. Sollte es denn zu dem Fall kommen, dass die Bundesnetzagentur wirklich als Bundeslastverteiler auftritt? Also Bundeslastverteiler, wenn eine Knappheit besteht, dann entscheidet die Bundesnetzagentur, welche Verbraucher abgeschaltet werden.
Ich glaube, du musst noch mal kurz ergänzen, dass es hier um Gas geht. Genau, es geht ja jetzt hier um diese Notsituation im Gasmarkt und wenn zu wenig Gas da ist, welche Gasverbraucher letztendlich abgeschaltet werden.
Richtig. Da hatten wir uns ja auch drüber, dass dann ein Gremium gegründet wird, das in der Bundesnetzagentur sitzt und darüber die Hoheit hat. Und in dem Papier heißt es, dass es situative Entscheidungen sind. Deswegen gibt es auch keine festgelegte Liste, in die man jetzt einsehen könnte, sondern es wird dann in der Situation konkret entschieden, welche Lasten jetzt abgeschaltet werden. Und da werden dann Kriterien abgewägt, die von gesundheitlichen Gefahren über Dringlichkeit bis hin zur Vorlaufzeit der jeweiligen Lasten gehen und vor allem auch die volks- und betriebswirtschaftlichen Schäden gegeneinander aufgewogen werden. Also in jeder Situation schaut dieses Gremium dann nochmal konkret drauf. Eine festgelegte Liste gibt es jetzt noch nicht.
Ja, das wird spannend, wie es dann tatsächlich umgesetzt wird. Man kann hoffen, dass es nicht dazu kommt. Diese Datenabfrage hat auf jeden Fall die Unternehmen stark beschäftigt. Wir haben ja auch hier Energieeffizienznetzwerke, wo wir viele Unternehmen betreuen, größere Industrieunternehmen. Und beim letzten Treffen diese Woche war das auch ein Thema, wie sie alle über die letzten Wochen hier brav die Daten geliefert haben, diese Anfragen beantwortet haben. Das beschäftigt die Branche momentan intensiv, aber natürlich noch viel mehr die Sorge, dass in einer Mangellage sie diejenigen sind, die dann kein Gas bekommen. Ja, damit das Gas auch zukünftig zur Verfügung steht, auch wenn die Flüsse aus Russland von unserer Seite oder von russischer Seite irgendwann mal gestoppt werden, ist ja der Ausbau der LNG-Terminals geplant. Hier ist es so, dass auch Italien und andere europäische Länder hier aufrüsten. Italien hat ja schon LNG-Importe und entsprechende Infrastruktur, aber hier soll nochmal ganz konkret ein LNG-Tanker umgerüstet werden. Das fand ich ganz interessant, weil wir das Thema FSRUs ja schon hatten, die Floating Storage Regasification Units, also schwimmende LNG-Terminals. Es geht wohl scheinbar auch, dass man einen bestehenden LNG-Tanker nimmt und umrüstet, wobei die Zahl, die dabei genannt wird, auch nicht ganz gering ist. Da geht es wohl um 270 Millionen Euro, die dort investiert werden sollen. Und dann soll entsprechend Gas aus Afrika und den USA importiert werden.
Ein Tanker muss umgerüstet werden, damit er an den schwimmenden LNG-Terminals andocken kann?
Nee, ein LNG-Tanker wird zu einer FSRU umgerüstet. Ach. Also die nehmen einen LNG-Tanker, bauen den wahrscheinlich um und können dann sozusagen entsprechend andere Tanker dort anlanden, das Gas entladen und dann sozusagen an Land bringen. Ah. So habe ich es verstanden in der Meldung, okay. Ja. Genau, und wir hatten es ja auch schon mal, dass Italien unterwegs ist, in Afrika entsprechende Verträge gerade abschließt. Also da geht es jetzt konkret auch die Infrastruktur zu schaffen, um dann diese Gasmengen aus Afrika und den USA dann über diesen LNG-Terminal, der vor Sardinien liegen soll, entsprechend zu löschen, sozusagen hier das Gas an Land zu bringen. Genau, beim LNG-Ausbau interessiert uns natürlich vor allen Dingen, wie sieht es aus in Deutschland. Hier ist jetzt so, dass das Beschleunigungsgesetz Anfang letzter Woche tatsächlich im Kabinett als Entwurf beschlossen wurde. Das heißt, was steht da drin? Es geht vor allen Dingen um Regelungen rund um LNG-Terminals, sowohl für feste, also an Land, als auch schwimmende, die FSRUs, die wir eben schon erwähnt haben. Und hier ist es natürlich wichtig, dass die schneller genehmigt werden und damit auch schneller realisiert werden. Das heißt, hier wird die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und auch den Konzessionen erleichtert im Vergleich zum bestehenden Verfahren. Zum Beispiel die Öffentlichkeitsbeteiligung, die ja bei solchen Projekten immer stattfindet, wird auf das EU-Minimum von 2 Wochen begrenzt. Also 2 Wochen gibt es öffentliche Beteiligung, dann geht es weiter. Und damit wird das Ziel verfolgt, dass tatsächlich diesen Sommer, und ich meine, wenn man rausschaut, es ist schon fast Sommer, mit dem Bau gestartet wird. Also da wird es jetzt dann schnell konkret. Was ich noch interessant fand, dass in dem Entwurf mehrere Standorte genannt wurden. Wir hatten ja jetzt ja Brunsbüttel immer genannt und Wilhelmshaven und Stade als dritten, aber ganz konkret wird auch in diesem Entwurf Hamburg, Rostock und Lubmin genannt. Was ja immer wichtig ist, ist das eigentlich future-proof im Sinne von, brauchen wir diese Terminals in Zukunft auch noch, wenn wir eigentlich gar kein Erdgas mehr verbrauchen wollen? Das heißt, hier ist es so, dass diese Terminals, also gerade die landgebundenen, die ja sozusagen langfristige Infrastruktur darstellen, und die Anbindungsleitung, wir hatten es ja auch schon erwähnt, dass an diese Terminals häufig ja noch eine Leitung gelegt werden muss bis zum nächsten Ferngasnetz, die sollen wasserstoff-ready sein. Das heißt, hier soll perspektivisch diese Infrastruktur auch für Wasserstoff genutzt werden. Und die Genehmigung für diese Terminals wird auch erstmal nur bis 2043 erteilt. Und danach muss es halt dann Wasserstoff sein.
Wenn wir gerade bei den Gesetzen sind, die Woche ist ein Gesetz durch den Bundestag gegangen, das wir auch letzte Woche schon besprochen hatten, weil es da das Bundeskabinett passiert hat. Da geht es um das Energiesicherungsgesetz. Das Energiesicherungsgesetz, das ist aus den 70ern und wurde jetzt novelliert. Da geht es darum, wie kann man die Energiesicherheit gewährleisten, welche Maßnahmen hat da der Staat. Und jetzt im konkreten Fall kann er dann eingreifen mit einer Treuhandschaft, wie zum Beispiel bei Gazprom Germania, aber im Extremfall auch mit Enteignung. Er kann aber auch dafür sorgen, dass Unternehmen Preise erhöhen können, die vorab in Verträgen festgehalten waren. Also im Falle einer Gasknappheit gelten die Preise in den Verträgen nicht mehr zwangsläufig, sondern können von den Gasversorgern erhöht werden. Hier gab es nochmal eine kleine Anpassung. Der Gasversorger darf diesen Preis nicht über den Gasbeschaffungspreis heben.
Genau, also es ist ja faktisch eine Ersatzbeschaffung. Also weil ja irgendwie der Lieferant, mit dem sie den Vertrag haben, vermeintlich Russland, wahrscheinlich ja dann nicht liefert, dann muss irgendwie anders beschafft werden auf kurzfristigen Märkten, Spotmärkten. Da wird es natürlich sehr, sehr teuer werden. Ja. Und scheinbar dürfen sie dann diese hohen Preise direkt weitergeben. An sich vielleicht auch eine gute Möglichkeit natürlich zu entscheiden, wer braucht das Gas wirklich, weil dort wird natürlich die Zahlungsbereitschaft extrem hoch sein und dass man da natürlich auch darüber steuert, in welche Bereiche dann dieses knappe Gut Gas am Ende reingeht. Ja. Bis auf die schützenswerten Kunden, die sind ja ausgenommen, entsprechend Haushaltskunden und soziale Einrichtungen. Ja.
Interessant war auch, dass eine Raffinerie direkt darauf reagiert hat, nämlich die Raffinerie in Schwedt. Sie hat dann gleich gesagt, falls es zum Ölembargo kommen sollte, sind sie natürlich bereit, auch dem zu folgen. Davor war das so ein bisschen unklar, da ist die Raffinerie Schwedt immer ins Gespräch gekommen, wenn es um Enteignung ging, weil sie von Rosneft betrieben wird, eben den russischen Unternehmen.
Genau, wobei natürlich vielleicht die Entscheidung auch dadurch erleichtert wurde, dass ja Habeck zu Besuch war und gesagt hat, passt auf, ihr könnt das Öl ja auch über andere Quellen beziehen, insbesondere über die Häfen Rostock und Danzig. Und die Mehrkosten, die dadurch entstehen, würde dann der Bund übernehmen. Das ist natürlich dann eine komfortable Situation. Diese Raffinerie hat natürlich für die Region eine besondere Bedeutung, nicht nur allein aufgrund der vielen Arbeitsplätze, ich glaube, es geht um 1200 Arbeitsplätze hier in dieser Raffinerie, sondern auch für die Versorgung der Region. 90% der Mineralölprodukte aus einer Raffinerie, die in dieser Region nachgefragt werden, kommen eben konkret aus der Raffinerie. Also das heißt schon für die Hauptstadtregion von großer Bedeutung.
Da geht es um Berlin.
Ganz genau.
So kommen wir vom Gas zum Strom. Da gab es an der Grenze von Russland, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an der Grenze von Russland, diese Woche Neuigkeiten. einen Tag nachdem Finnland offiziell bekannt gegeben hat, dass es der NATO beitreten möchte, ist kein Strom mehr von Russland nach Finnland geflossen. Die offizielle Begründung ist, dass Rechnungen nicht bezahlt worden sind. Ja, die Auswirkungen wurden kompensiert über Leitungen von Schweden. Finnland hat auch Leitungen nach Estland, aber in dem Fall wurde die Hauptkompensation von Schweden geleistet, aber auch die Eigenerzeugung im Land selbst wurde erhöht.
Noch ein Punkt, nicht direkt jetzt zum Thema Russland, nur indirekt im Bereich Gas. Wir haben ja schon gesagt, das Top-Thema ist momentan LNG, Liquefied Natural Gas, also sozusagen komprimiertes Erdgas. Und hier gibt es ja immer quartalsweise den Gas Market Report von der IEA. Der ist jetzt gerade neu rausgekommen. Haben wir in den Shownotes auch verlinkt, wer da nachlesen möchte. Ich denke so, die wichtigsten Dinge sind einmal, dass einfach in Europa wirklich im Wesentlichen die zusätzliche Nachfrage aufgetreten ist, also im globalen Vergleich. Hier wurde die Nachfrage letztendlich auf 105 von etwa 80 Milliarden Kubikmetern gesteigert. Also hier ist es so, dass, oder sagen wir so, soll bis Ende des Jahres, also es sind Jahreszahlen, die dort veröffentlicht werden, im Vergleich zum letzten Jahr, also schon eine erhebliche Steigerung. Und insgesamt gibt es global gesehen 30 Milliarden zusätzliches Angebot, vor allen Dingen aus den USA. Die haben die Kapazitäten massiv erhöht. Also 2/3 des zusätzlichen Angebots kommen aus den USA. Und nochmal zum Vergleich, das russische Erdgas wird in Europa in diesem Jahr, schätzt man, um 30 Milliarden Kubikmeter zurückgehen, also um etwa 17% zu dem eigentlichen üblichen Wert. Wovon Europa profitiert, ist, dass in Asien Corona-bedingt hier die Nachfrage stark eingebrochen ist, dass ja hier die Produktion teilweise stark zurückgegangen ist und hier diese Mengen, die dort momentan nicht nachgefragt werden, auch Richtung Europa verschifft werden. Aber da besteht natürlich das Risiko, wenn die Wirtschaft wieder anzieht, dass dann auch die Nachfrage anzieht und dass dann hier letztendlich auch die Preise wieder anziehen und vor allen Dingen auch die tatsächliche Verfügbarkeit und wir dann natürlich schwieriger unsere Speicher füllen können, um durch den nächsten Winter zu kommen. Viel mehr geht eigentlich nicht. Die Infrastruktur ist überall auf Anschlag, laut diesem Report. Das heißt, hier muss zunächst erst die Infrastruktur ausgebaut werden, damit dann entsprechend mehr LNG auf die Schiffe kommt und dann wieder auf den Schiffen runter, Stichwort LNG-Terminals.
Okay, wir haben ein zweites Papier in die Shownotes gepackt, nämlich eine Umfrage der Deutschen Umwelthilfe. Sie haben 51 Energie- und Gasunternehmen befragt zu dem Thema Methanemissionen. Und das haben wir hier nochmal mit aufgenommen, weil wir es gleich in der vorletzten oder letzten Folge behandelt hatten. Methan ist ein sehr umweltschädliches Treibhausgas, also deutlich schädlicher als CO2. Und man hat Leckagen im Gasnetz. Man kann diese Leckagen messen, entweder über Satelliten oder wenn man mit einer Drohne drüber fliegt. Aber wie viele Unternehmen das tatsächlich tun, das wollte die Umwelthilfe mit dieser Umfrage herausfinden. Und 3 von 4 der befragten Unternehmen haben gar nicht geantwortet. Also 51 wurden befragt und circa 3/4 haben nicht geantwortet. Von diesen 12 Unternehmen, die geantwortet haben, konnten 4 keine konkreten Angaben zu den Emissionen machen. Und auch 4 gaben an, dass sie die Scope 3 Emissionen in ihren Strategien nicht berücksichtigen. Also Scope 3 Emissionen, das bezieht sich auf die Lieferketten, oder sie betrachten nur den Bilanzraum ihres Unternehmens. Alles, was in diesen vor dieser Grenze ihres Bilanzraums passiert, das betrachten sie nicht. Und die Empfehlung der Verfasser ist, hier regulatorisch nachzubessern, die momentan diskutierte EU-Verordnung zu stärken, sodass eigene Messungen, eigene Schätzungen verstärkt durchgeführt werden und eben diese Scope-3-Emissionen mit einbezogen werden.
Meine Top-Nachricht ist eigentlich brandaktuell und zwar von gestern Abend. Da gab es das Thema Repower EU. So heißt ein neues Papier der EU, wo letztendlich Maßnahmen formuliert sind, die dazu beitragen, dass die EU unabhängiger von russischen Energieimporten wird. Also letztendlich das Top-Thema aktuell, und jetzt gibt es eben Maßnahmenpapier von der EU und mit der Nebenbedingung, die Energie soll auch weiterhin erschwinglich bleiben, also es soll jetzt nicht zu teuer werden, dann sind die Maßnahmen natürlich einfach. Und was ist dort alles geplant? Hier ist der wesentliche Zeithorizont bis 2030. Hier ist nochmal, dass der Anteil der erneuerbaren Energien gesteigert werden sollte. Der wurde ja erst vor kurzem auf 40% erhöht und jetzt soll es eben bei 45% liegen. Hier nochmal kurzer Hinweis, das sind dann alle Endenergieverbrauchssektoren, nicht nur Strom. Im Strom sind wir ja deutlich weiter, sondern geht es auch um unsere Sorgenkinder, Transport und Wärmemarkt, wo wir weit drunter liegen unter dieser 45%. Aber im Mittel will man 45% schaffen.
Und da geht es um das Ziel bis 2030.
Exakt, genau, bis 2030. Aber letztendlich ist erstmal gesagt, wir wollen noch mehr Erneuerbare bis 2030, um letztendlich hier die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern grundsätzlich zu verringern und damit dann natürlich auch die Abhängigkeit von russischen Energieimporten. Das ist der eine Teil. Die andere Stellschraube ist natürlich, den Verbrauch als solches runterzubringen. Das heißt, das kürzlich formulierte Ziel, hier eine Effizienzsteigerung von 9% bis 2030 zu erreichen, wurde auch nochmal erhöht auf 13%. Hört sich nicht so viel an in der konkreten Umsetzung und gerade im historischen Vergleich sind das schon relativ ambitionierte Ziele. Im Bereich PV gibt es konkrete Zahlen. Da will man so auf 600 Gigawatt bis 2030 kommen. Also das sind schon ordentliche Ausbauziele für die EU. Andererseits, wenn wir uns anschauen, Osterpaket hatten wir, wo wir schon deutlich über 200 Gigawatt in Deutschland sind, passt das eigentlich ganz gut zusammen. Ich denke, wenn man das entsprechend auf die anderen Länder übertragen würde, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht sogar ein bisschen mehr als 600 Gigawatt möglich wäre. Aber es ist erstmal eine Erhöhung dieses Ziel und schon erstmal ambitioniert. Und vor allen Dingen soll auch eine Solarpflicht kommen für Gebäude mit unterschiedlichen Zieljahren. Hier geht es wohl auch darum, dass Gebäude mit einer Fläche von 150 Quadratmeter, also Neubau, dann verpflichtet werden, eine PV-Anlage auf dem Dach zu haben. Ganz wichtig, haben wir ja immer, ist das Thema Genehmigungsverfahren. Es gibt ja super viele Projekte, die eigentlich gerne an den Start gehen wollen, würden und insbesondere viele, viele Jahre brauchen. Und da ist es so, dass die RED III dahingehend geändert werden soll. Kurze Erklärung, RED, also R-E-D, steht für Renewable Energy Directive. Und da ist es ja so, dass die jetzt neu gefasst werden soll. Und da ist es so, dass die erneuerbaren Energien als Projekte im öffentlichen Interesse definiert werden. Kommt uns bekannt vor, hatten wir hier in Deutschland auch schon, wie das jetzt gemacht wird, damit hier tatsächlich Genehmigungsverfahren einfach schneller gehen. Was meines Erachtens neu ist, ist tatsächlich, dass die Mitgliedstaaten Gebiete für erneuerbare Energien ausweisen sollen, sogenannte Go-To-Areas. Also das ist ein bisschen das, was wir jetzt auch schon vorweggenommen haben mit diesen 2%, die pro Bundesland im Prinzip ausgewiesen werden sollen, kommt jetzt sozusagen wohl EU-weit, dass hier wirklich diese Go-To-Areas ausgewiesen werden sollen.
Okay, es wird aber keine Prozentzahl gesagt, sondern man muss konkreter sagen, hier, wir haben die Fläche, die kann genutzt werden vom Staat.
Genau, also ich habe jetzt das nicht gesehen, dass da schon irgendwelche Prozentzahlen sind, aber das wahrscheinlich ist es ja indirekt. Man muss schauen, wie viel Prozent erneuerbar will ich haben, wie viel Gigawatt und das dann wahrscheinlich in Prozent umrechnen. Also ich gehe jetzt schon davon aus, dass man das dann schon begründen muss und wenn man dann nur ein Fußballfeld ausweist, dem sozusagen dieser EU-Vorgabe nicht nachkommt. Um diese Genehmigungsverfahren konkret zu beschleunigen, gibt es jetzt eine Empfehlung, also es hat noch keinen Gesetzescharakter, aber hier verbindliche Fristen einzuführen für alle Stufen der Umweltverträglichkeitsprüfung. Also das heißt, als einfach klar ist, bis dann und dann muss es durch sein, egal bei welcher Stufe. Und damit die Hoffnung besteht, dass sich Prozesse der Umweltverträglichkeit sich nicht über Ewigkeiten hinziehen. Wichtiges Thema vielleicht auch, wenn man sich ein bisschen stärker mit PPAs beschäftigt hat, was ja ein wichtiges Instrument ist, um Erneuerbare auszubauen und auch Unternehmen klimaneutral zu machen. Also das sind sozusagen Direktlieferverträge, die aus einem erneuerbaren Park Richtung Industrie geht oder andere Stromverbraucher. Grundsätzlich könnte es jede Art von Kraftwerk sein, Also PPA, Power Purchase Agreement, ist nichts Neues, aber ist jetzt natürlich im Bereich der Erneuerbaren angesiedelt. Hier geht es darum, dass diese Verträge erleichtert werden. Die sind manchmal ein bisschen kompliziert. Also hier soll es auch einfacher werden für Unternehmen, ein PPA entsprechend abzuschließen.
Dafür nimmt die EU einiges an Geld in die Hand.
Genau, also so ein bisschen schön formuliert in der Ansprache dann von der Leyen, dann irgendwie 300 Milliarden bis 2030. Wenn man es sich genau anschaut oder so wie ich es verstanden habe, sind davon allerdings ein Großteil zinsgünstige Kredite, also 225 Milliarden, die auch schon eigentlich da sind, nämlich aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Also das heißt, dieses Geld soll jetzt dafür genutzt werden. Auch die aus ihrer Sicht notwendige zusätzliche Gasinfrastruktur, wie beispielsweise Anbindung der LNG-Terminals, braucht nach ihren Schätzungen etwa 10 Milliarden, die ja auch hier raus genutzt werden können. Konkret echtes Mehrgeld soll wohl aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten kommen, aus der Marktstabilisierungsreserve.
Moment, also da kommen wir wieder zum Anfang der Podcast-Folge. Wir hatten ja gesagt, dass der CO2-Preis gefallen ist.
Exakt, also das ist jetzt die These, dass diese Meldung von gestern, wo letztendlich gesagt wird, diese gebunkerten Zertifikate, die zur Preisstabilisierung sozusagen aus dem Markt genommen werden, davon soll jetzt ein erheblicher Teil wieder auf den Markt geschmissen werden, um 20 Milliarden zu erwirtschaften, die dann in das Repower EU fließt.
Lass mich das nochmal kurz verstehen. Man hat vor ein paar Jahren gesagt, die CO2-Zertifikate sind zu günstig, deswegen nehmen wir ein paar Zertifikate raus aus dem Markt, tun es in die Marktstabilisierungsreserve, damit es hochgeht, der Preis, damit der Preis hochgeht. Und man hat damals gesagt, um den Preis zu stabilisieren, wenn er mal explodieren sollte, dann können wir wieder diese Marktreserve nehmen und Zertifikate auf den Markt bringen. Aber jetzt nimmt man diese Zertifikate, um andere Vorhaben zu realisieren.
Genau, also grundsätzlich ist es ja immer so, dass der Erlös aus diesen Zertifikaten idealerweise dann auch wieder in solche Projekte fließen soll. Also das heißt, die Idee, dass man das Geld aus dem Zertifikatskauf nimmt, um beispielsweise Effizienzprojekte oder erneuerbare Projekte zu finanzieren, das ist in dem Sinne nicht neu. Aber jetzt sozusagen kurzfristig scheinbar wird sozusagen hier durch den Verkauf ja, ein Volumen von 20 Milliarden Euro aktiviert. Wie jetzt genau die Preisgrenzen gesetzt werden, wo man sozusagen dann das wieder aus der Marktstabilisierungsreserve rauszieht, ist mir jetzt gerade gar nicht so bewusst. Man muss aber fairerweise sagen, dass wir natürlich schon ein relativ hohes Preisniveau aktuell haben.
Ja.
Unterm Strich wäre es natürlich schöner fürs Klima, wenn diese Zertifikate gar nicht gebraucht werden würden, sondern irgendwann gelöscht werden. Dann würden sie auch nicht emittiert werden. So kommt es natürlich hier faktisch erstmal auch zu der Möglichkeit, mehr CO2 zu emittieren. Genau, um die 300 Milliarden noch voll zu machen, ungefähr 72 Milliarden sollen in Form von Zuschüssen dann tatsächlich fließen. Was ich auch interessant fand, ist, dass tatsächlich ein Ziel formuliert ist, wie viel Wasserstoff in 2030 in Europa zur Verfügung stehen soll, also grüner Wasserstoff. Wobei ich weiß gar nicht, ob explizit grüner stand, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es grüner ist. Und zwar 10 Millionen Tonnen, entweder in Europa produziert oder durch Importe. Und ja, wenn man das umrechnet in TWH, um das irgendwie vergleichbar zu machen, kommt man auf ungefähr 350 TWH. Und das ist schon eine ordentliche Menge, was hier sozusagen dann in Europa an Wasserstoff zur Verfügung steht.
Apropos Wasserstoff, es war ja auch angekündigt oder es wurde gemunkelt in der Energiewirtschaft, dass der Delegated Act im Zuge dieser Strategie veröffentlicht werden sollte.
Genau.
Das ist jetzt nicht passiert, ne?
Genau, also gemunkelt ist gut. Also es war die klare Erwartung, dass das gestern eigentlich mit veröffentlicht wird. Wurde wohl rausgenommen. Ich denke, ein Zeichen dafür, dass es wohl noch sehr umstritten ist. Also deswegen warten wir ja alle so gespannt drauf, weil da natürlich wichtige Regeln dann drinstehen werden, was wirklich grüner Wasserstoff ist. Bin gespannt, ob es die nächsten Tage nachgereicht wird oder ob sich das jetzt nochmal deutlich verzögert. Die Branche ist auf jeden Fall in den Startlöchern und wartet darauf, weil das entscheidet darüber, welche Projekte dann letztendlich tatsächlich realisiert und finanziert werden. Letzter Punkt vielleicht noch aus dem Repower EU, der relativ strittig ist. Wir hatten es ja auch schon öfter, diese sogenannte Energiepreis-Toolbox. Also die Möglichkeit, aufgrund dieser Verwerfungen, die wir am Markt sehen, diesen hohen Energiepreisen, hier eingreifen zu können. Und das ist so diese sogenannte Toolbox. Wir hatten letztes Mal ja das Beispiel mit Spanien, dass der Einsatz von Erdgas für die Stromerzeugung anders bepreist wird, als der Markt eigentlich sagt, entsprechend niedriger, damit auch der Strompreis wieder niedriger wird. Und ist ja sehr umstritten. Als Beispiel hatten wir ja das Acer, die europäische Regulierungsbehörde, das sehr, ja, eigentlich ablehnt, sagt, das ist nicht gut, weil wir hier ja Investitionsanreize für erneuerbare Energien etc. setzen. Und wenn wir dort eingreifen, die Preise künstlich wieder nach unten ziehen, die Investitionen vielleicht nicht in dem Umfang ausgelöst werden. Und natürlich, Preise haben natürlich auch immer eine Steuerungswirkung. Wir wollen ja, dass die Unternehmen, die Haushalte entsprechend Effizienzmaßnahmen ergreifen etc., weil wir jetzt ein knappes Gut zu verteilen haben. Und deswegen ist es natürlich nicht optimal, wenn man den Preis nach unten setzt und die Leute dann trotzdem viel verbrauchen. Das heißt, hier wurde für diese Energiepreis-Toolbox ja zusätzliche Leitlinien formuliert, die dann weitere Eingriffe wohl ermöglichen. Wie gesagt, gab es sehr kritische Stellungnahmen dazu.
Ja, beeindruckend. Also das ist wirklich eine umfassende Strategie. War, glaube ich, auch so ein Bündel aus Maßnahmenpaketen. Das waren mehrere Papiere, die Sie da veröffentlicht haben.
Ja.
Gut, dann kommen wir wieder zu was Bodenständigerem. Jetzt war die Solarmesse, nicht nur Solarmesse, es war auch eine Batteriemesse und, glaube ich, auch E-Mobilität. Aber die Intersolar, die größte Solarmesse der Welt, war diese Woche in München. Da sind wir mit ein paar Kollegen drüber gelaufen. Und ich finde es immer ganz interessant, mit den Unternehmen konkret ins Gespräch zu kommen. Was so ein bisschen der Eindruck war, dass die Branche boomt. Also vor allem, das hab ich gemerkt an den Lieferzeiten. Bei PV haben die Unternehmen von mindestens 6 Monaten gesprochen. Bei Elektrolyseuren sind es ca. 14 Monate, wenn nicht sogar mehr. Auch bei den Batterien sind es recht lange Wartezeiten für die Kunden. Das auf der Angebotsseite, dass die Lieferketten unter Druck stehen, aber auch die Nachfrageseite ist enorm unter Druck, auch ausgelöst durch die jetzige Situation. PV und die Erneuerbaren, die scheinen sich als günstige Energien durchzusetzen und die Nachfrage ist dementsprechend auch sehr hoch.
Ja, andere Meldung aus Bayern. Gab eine Kabinettssitzung vorgestern am Mittwoch und da hat letztendlich dann Söder angekündigt, dass tatsächlich die Solarenergie bis 2030 von aktuell 13 TWh auf 40 TWh verdreifacht werden soll. Wenn man das in Gigawatt umrechnet, sind das etwa 3,4 Gigawatt pro Jahr. Das ist erheblich. Uns hat es dahingehend gefreut, weil wir haben ja letztes Jahr für den VBEW, das ist sozusagen das bayerische BDEW, die Tochter im Prinzip der Landesverband vom BDEW, eine Kurzstudie durchgeführt, wo wir einfach mal gesagt haben, auf Basis dessen, dass Söder angekündigt hat, bis 2040 soll Bayern klimaneutral werden, was denn dann tatsächlich pro Jahr passieren soll, beziehungsweise runtergebrochen pro Woche. Und da kamen wir dann auf 3,3 Gigawatt, also das passt ganz gut zusammen. Erfreulich deswegen, weil damals noch viele gesagt haben, ja, was für ein Schmarrn, das geht ja gar nicht. Und jetzt ist es offiziell im Programm der Landesregierung hier in Bayern.
Und was bedeutet es pro Woche? Wie viele Windkraftanlagen müssen gebaut werden?
Genau, das war jetzt PV und bei Windkraftanlagen ist es so, dass wir damals ausgerechnet haben, ja ungefähr 2 größere Windkraftanlagen müssen pro Woche gebaut werden. Das Kabinett hat gesagt, es soll in den nächsten Jahren 800 Windkraftanlagen entstehen. Wenn man das eben jetzt auf die verbleibenden 8 Jahre umrechnet, sind wir ziemlich genau auch bei diesen 2 Windkraftanlagen pro Jahr. Ja. Und pro Woche, richtig. Und das ist viel für Bayern, weil so gut wie gar nichts in den letzten Monaten und Jahren hier passiert ist. Also das muss wieder hochgefahren werden.
Ja. Das waren irgendwie so einstellige bis zweistellige Zahlen, oder?
Genau.
Pro Jahr.
Ja. Auf Basis der Kurzstudie hat uns der VBW gebeten, tatsächlich auch nochmal ein bisschen tiefer reinzuschauen. Wir haben hier entsprechend jetzt ein Projekt am Laufen, wo wir sehr detailliert mit einem großen Stakeholder-Prozess erarbeiten, wie letztendlich die Energiestruktur in Bayern sich entwickeln müsste bis 2040 mit dem typischen Szenarioprozess. Und da war heute Pressekonferenz, deswegen können wir jetzt auch darüber reden. Und ich meine, keine in dem Sinne überraschenden Ergebnisse, aber jetzt sehr detailliert. Wir werden das auf Landkreisebene ausweisen. Aber nochmal so, der Endenergieverbrauch bis 2040, es sind ja gar nicht mehr so viele Jahre, geht dann nach diesem Szenario um etwa 43% zurück. Es wird dann vorrangig durch Strom, Wasserstoff und Biomasse gedeckt. Und nochmal hier zu betonen, einfach der Gebäudesektor ist in Bayern einfach der dominante Endenergieverbraucher. Das heißt, das ist das dicke Brett, was gebohrt werden muss. Das macht ungefähr die Hälfte des Endenergieverbrauchs in Bayern aus.
Ja, die FFW war noch ein zweites Mal in den Nachrichten diese Woche, nämlich in Ingolstadt hat sich ein Wasserstoffcluster gebildet. Da haben sich Unternehmen wie Bayern Oil, Gunfor, aber auch Audi und der Fernsehbetreiber Bayernetz und weitere zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen zusammen jetzt die Wasserstoffinfrastruktur vorantreiben. Freut uns, dass wir da mit begleiten dürfen. Der Kollege Stefan Schmidt hat da ganze Arbeit geleistet und ja, wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Die Idee ist, dass wirklich regional Wasserstoff erzeugt wird. Wir haben die großen Verbraucher dort und es soll auch an das Fernleitungsnetz angeschlossen werden, damit Wasserstoff auch aus anderen Regionen bezogen werden kann.
Wunderbar. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir was gelernt.